Live after Lehramt.
Also es gibt ein Leben nach der Schule. Ich finde, ganz viele Dinge passieren halt nur in unserem Kopf. Das sind so viele Mauern und Barrieren und jeder Fall ist anders. Also bei mir war zum Beispiel eine Motivation auch, dass ich einfach jetzt schlichtweg Ende 40 bin und dachte, naja komm, mit 50 hast du das halt noch schwerer. Ja? Und manchmal hilft es nichts, die Sachen auf die lange Bank zu schieben. Also wenn der Leidensdruck da ist, dann hilft einfach nur die Flucht nach vorn. Bringt nichts abzuwarten, bis es so schlimm ist, dass man gesundheitlich den Preis dafür bezahlt hat, weil das ist es nicht wert.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Bevor wir gleich in die heutige Folge eintauchen, habe ich eine besondere Einladung für dich. Die Feiertage rücken näher, der Jahreswechsel kommt in Sicht und mit ihm das zweite Schulhalbjahr, das für viele ein Wendepunkt ist, eine Zäsur im Jahreszyklus. Vielleicht spürst du schon jetzt, dass dieses Schuljahr dein letztes sein soll. Oder du spürst auch einfach nur, dass in 2026 sich Dinge dringend ändern müssen. Vielleicht hast du die Sommerferien 2026 als deine persönliche Ziellinie markiert, zu der du mit dem Lehrberuf abschließen möchtest. Vielleicht ist es aber auch einfach eine Ziellinie, die du dir setzt, um das neue Schuljahr ganz anders, gerüsteter, mit einer resilienteren Haltung anzugehen. Wenn das so ist, dann ist jetzt genau der richtige Moment, um loszugehen. Unsere Jahreswechsel-Coaching-Aktion unterstützt dich genau dabei. Wenn du im Dezember 2025, im Januar oder Februar 2026 mit unserem Coaching startest, schenken wir dir einen zusätzlichen Monat mit uns. Du erhältst also ohnehin 6 reguläre Coaching-Monate plus einen Jahreswechsel-Aktions-Monat. Bonusmonat. Und diese Zeit kannst du für vieles nutzen. Zum Beispiel, um herauszufinden, wohin dein beruflicher Weg wirklich führen soll. Um dich auf Bewerbungen vorzubereiten und im Sommer nahtlos in die freie Wirtschaft zu wechseln. Oder um erst einmal Klarheit über deine berufliche Alternative zu gewinnen. Oder um deinen Neustart sorgfältig und selbstbestimmt vorzubereiten. Damit du rechtzeitig starten kannst, lohnt es sich dir, jetzt schon einen Termin für ein Erstgespräch zu sichern, denn gegen Jahresende sind unsere Gesprächskapazitäten meist ausgeschöpft, beziehungsweise es gibt etwas Vorlauf, bis du einen Gesprächstermin bekommst und dann solltest du besser jetzt schon mal danach Ausschau halten, damit du innerhalb dieser Aktion auch entscheiden kannst, ob du mit uns starten möchtest oder nicht. Im Erstgespräch lernst du mein Team kennen, klärst deine wichtigsten Fragen und wenn du wirklich ins Coaching einsteigen möchtest, folgt ein vertieftes Zweitgespräch, in dem ihr gemeinsam prüft, ob wir die richtigen Begleiter für deinen Weg sind. Dann entscheidest du mündig, startest du mit uns oder nicht oder eben noch nicht. Den Link zum Erstgespräch findest du wie immer in den Shownotes oder direkt auf unserer Homepage isabelprobst.de. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge. Hallo ihr Lieben, ich sitze heute hier mit der Daniela, die ich schon seit geraumer Zeit kenne, nämlich um genau zu sein etwa seit Ende 2023. Ich habe nochmal nachgeguckt, Daniela, denn wir haben einen Teil deines Veränderungsweges aus dem Lehramt als Begleiter beobachten dürfen. Und heute wollen wir darüber reden, wie du dich aus dem Lehrberuf gelöst hast und was du heute tust und was die Gründe und Hürden, aber auch die Gewinne auf dem Weg waren. Hallo Daniela, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch total jetzt auf das Interview und ja.
Schön, dann gehen wir nämlich direkt rein. Daniela, wir hatten nach unserer Zusammenarbeit noch so ein bisschen schriftlichen Austausch, weil mich natürlich immer interessiert, was machen meine Kundinnen und Kunden, aber du hast auch von dir aus mir so ein paar Dinge zugeschickt, unter anderem auch Zeitungsartikel, in denen du geredet hast. Sie hat geredet, sie hat ausgepackt. Das klingt jetzt alles sehr, was aber ja natürlich ein großer Schritt ist, sich auch nochmal in der Presse zu äußern, dann ist man da plötzlich mit seinem Namen und so, und dann hattest du mir was zugeschickt. geschickt. Und in dem Zuge hattest du mir so ein bisschen geschrieben über deine Erlebnisse. Da war es noch relativ frisch im neuen Beruf, der ja gar nicht so unvertraut ist. Das werden wir gleich alles auch besprechen. Und ein Satz, der hat mich so richtig aufmerksam werden lassen. Da dachte ich, oh, da würde ich eigentlich mit Daniela noch mal genauer drüber sprechen. Da hast du nämlich geschrieben, ich wollte Lehrerin sein. Nie Teil einer Maschinerie, die Kinderseelen beschädigt. Ich arbeite seit Oktober in einer Psychiatrie. Der wahre Irrsinn tobt jedoch ganz woanders. Ja. Das fand ich echt eine einprägsame Aussage. Ja. Und vielleicht werden unsere Hörerinnen und Hörer heute nach dem Gespräch mehr davon verstehen, was du damit meinst.
Ja, also ganz kurz ist es eben nicht erklärt. Da muss man ein bisschen ausholen tatsächlich. Mhm. Genau, ja.
Genau, kann ich mir denken. Genau das wollen wir heute. Um das mal so ganz kurz formal zu umreißen. Also du hast ursprünglich in deinem ersten Leben, in deinem ersten Berufsleben eine Ausbildung zur Krankenpflegerin gemacht und hast dich dann entschieden, Realschullehramt draufzusetzen. Magst du darüber mal erzählen und wie deine Erfahrungen erstmal in der Krankenpflege waren und dann aber die Entscheidung doch noch das Lehramt draufzusetzen und was anderes zu machen?
Genau, also ich bin Krankenschwester seit 2001. Da habe ich mein Examen gemacht und das lief so, dass ich einfach nach dem Abitur mit 19 nicht wusste, was ich machen soll und habe dann ein FSJ in der Psychiatrie gemacht auf einer Depressionsstation und fand es da vom Arbeiten her toll. Habe ich da sehr angesprochen alles und dann dachte ich einfach, ich werde jetzt Krankenschwester und schlag den Weg vielleicht ein. Dann geht mir durch ganz, ganz viele Fachbereiche und ich habe einfach am Ende mich dann für ein OP entschieden, war dann im OP und ganz kurz noch auf einer Intensivstation und im Endeffekt war das die Phase so Anfang der 2000er, wo es in der Pflege sehr kriselt hat und ich überlegt habe, eigentlich interessiert mich das Medizinische fast mehr als das Pflegerische und soll das jetzt alles gewesen sein? Mhm. In die Psychiatrie wollte ich zu der Zeit nicht, weil ich dachte habe, ja, also da muss man ein gewisses Standing haben. Da habe ich mich einfach noch zu jung gefühlt dafür und dachte, komm, jetzt starte ich nochmal durch und studiere Lehramt. Ja, genau. Aber eben dadurch, dass ich mich schon immer für viele Sachen interessiert habe, hat es mich halt ja da schon von der einen Fachrichtung in die nächste ja rübergenommen. Und so habe ich dann mit 25 entschieden, ich studiere Lehramt, weil meine eigene Schulerfahrung so positiv und negativ gleichzeitig war. Also ich fand das immer sehr konservativ, verstaubt, sehr unter Zwängen das Ganze und habe da als Kind auch schon mitgelitten zum Teil, wie wenig nach den Bedürfnissen der Jugendlichen und Kinder guckt wird in dem System und dachte einfach, das ist so Anfang der 2000er, so eine Aufbruchstimmung auch in der Richtung, dass dann Reformen kommen. Ne? Das war so die Zeit, wo das Internet aufkommen ist. Genau, in der Pflege sind immer mehr in die Schweiz abgewandert oder haben plötzlich geheiratet, sind schwanger worden. Also da war auch so ein bisschen Flucht angesagt und dachte ich, komm, jetzt studier doch, du hast doch Abitur, du kannst doch das machen. Und genau, und habe dann Deutsch und Geschichte studiert tatsächlich. Mhm. Ganz bewusst nicht Biologie, weil ich dachte, du hast dich so lange mit den biologischen Themen beschäftigt, jetzt machst du was ganz Neues. Und ja.
Interessant. Mhm. Ich habe so einige Kundinnen in den letzten Jahren gehabt, die dann an Pflegefachschulen gelehrt haben. Mhm. Also die aus der Pflege kamen, dann an Pflegefachschulen, die wir dann begleitet haben und die oft entweder was ganz anderes gemacht haben oder zu sozialen Trägern, wo sie im weitesten Sinne noch irgendwas mit, ja, nicht unbedingt mehr mit Pflege, aber mit Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und wie nennt sich das? Leistungen zur Teilhabe am, ach, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich will mir jetzt auch nicht falsche Begriffe hier aus der Rippe schneiden. Also wo man im weitesten Sinne aber noch im Gesundheitsbereich bleibt. Gesundheit in Schnittstelle Soziales. Und du hast dich ganz bewusst entschieden, nee, ich mache Deutschgeschichte, klassische Geisteswissenschaften. Ja. Genau, okay.
Mhm. Ja, weil das Interesse war ja auch in der Richtung da. Und um Pflege zu unterrichten, hätte ich mich ja noch mehr wieder mit Pflege beschäftigen müssen. Und das war genau der Bereich, der mich tatsächlich zu der Zeit gar nicht so interessiert hat. Also ich war immer fasziniert von den medizinisch-psychologischen Themen, aber das ist das eigentliche Pflegerische, also gerade was körperliche Pflege angeht und so, das habe ich gemacht, weil ich es musste, aber nicht, weil es mich fasziniert hat. Und dann ist natürlich jetzt nicht die Idee da, dass man das dann weitergibt und unterrichtet, wenn man selber da nicht groß großes Interesse hat. Und Deutsch habe ich studiert, weil man Hauptfach brauchte, Geschichte, was mich schon immer wahnsinnig fasziniert und interessiert hat. Und dann später habe ich ja viel fachfremd unterrichtet noch.
Und du hast dich fürs Realschullehramt entschieden. Gab es da irgendeine spezielle Motivation, warum ausgerechnet diese Schulform?
Ja, also Gymnasiallehramt hätte ich gar nicht, also Studienrätin hätte ich gar nicht werden dürfen, weil ich fachgebundene Hochschulreife habe. Ich habe irgendwann mal in der 11. Klasse Französisch geschmissen, damit war ich eingeschränkt in meiner Studienwahl. Und finde aber auch, dadurch, dass ich selber ursprünglich die Realschule gemacht habe, war das ein schöner Mittelweg, einfach für Kinder, die fit sind und trotzdem praktisch veranlagt, sich nicht sofort irgendwie auf ein Abitur und Studium versteifen möchten und also trotzdem pfiffig sind, fand ich das toll.
Und du hast in diesem Beruf als Lehrkraft dann so an die 15 Jahre gearbeitet, ist das richtig?
Ja, 16.
Okay, 15, 16
genau,
Jahre.
Genau, die meiste Zeit Vollzeit, immer als Klassenlehrerin, etlichen Zusatzaufgaben, genau.
Okay, und so begab es sich aber, dass wir zusammenarbeiteten. Genau, und das war so Ende 2023 und ich habe wahrgenommen, dein qualitatives Erleben des Arbeitens als Realschullehrerin hat sich sehr verändert über diese Zeit. Berichte mal davon, was hat sich da verändert?
Also ursprünglich war ich lange Zeit total glücklich in dem Beruf, also da muss ich vielleicht auch nochmal ausholen. Ich habe gestartet zu einer Zeit, als es zu viele Lehrer gab.
Auch das gab's mal.
Im Studium hat man uns immer erzählt, wenn du nicht eine 1 vom Komma hast, hast du umsonst studiert, du kannst nichts anderes, nur so die klassische Gehirnwäsche, die immer dadurch läuft. Dann habe ich eine Stelle gekriegt an einer beruflichen Schule, die eigentlich für eine Studienrätin ausgeschrieben war und sich da keine gefunden hat. Und dann durfte ich das 5 Jahre lang machen. Fand es toll, weil ich da mit jungen Erwachsenen, Jugendlichen gearbeitet habe. Und das sind einfach so, dass die Altersgruppe, das sind die Menschen, die mir mehr liegen. Dann war die Zeit einfach schön. Dann hatte ich so meine Inselchen noch, wo ich mich gut erholen konnte. Weil klar, der Beruf hat ja immer so Peaks, wo es besonders stressig ist und dann auch wieder so Phasen, wo es einfach entspannter ist. Und das habe ich noch als sehr ausgeglichen empfunden. Und nach 5 Jahren war das dann zu Ende. Dann bin ich an die Realschule. Konnte dann wirklich auch immer mit den Schulleitungen das so verabreden, dass ich die 9er, 10er hatte. Und dann irgendwann die berufliche Orientierung organisiert habe. Ja, bis dann ja immer mehr deutlich wurde, es hat in Baden-Württemberg so, dass politisch die Realschule, Politiker sagen mal ja, mal nein, je nachdem, wer gerade in der Regierung ist, aber eigentlich sollen die Realschulen ja langfristig abgeschafft werden, sage ich jetzt einfach mal so. Das beeinflusst natürlich auch das Arbeiten an so einer Schule, wenn man weiß, politisch ist man nicht mehr gewollt und das kommt man natürlich auch zu spüren, weil dann gibt es nicht mehr so viel Support von oben. Genau, und dann war das schon ein bisschen was, wo ich gesagt habe, wenn es unbequem wird irgendwann, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich mache, bis ich 67 bin, gehe ich wieder zurück an die beruflichen Schulen. Das war für mich so mein Hintertürchen, meine Idee. Und dann kam die Corona-Zeit und da hat es mich echt getroffen, also gar nicht so sehr wegen meiner privaten Situation, sondern dass ich einfach das Gefühl hatte, das ist so ein bisschen dieses extreme Alleingelassenwerden von System Schule, auch wenn sich meine Schule viel Mühe gegeben hat, das aufzufangen, aber auch die Schulleitungen sind ja extrem alleingelassen worden in der Situation. Ich war einfach wahnsinnig enttäuscht und desillusioniert und habe langfristig einfach das Vertrauen in den Stern verloren. Das kann man schon so sagen. Ja, weil ich das Gefühl hatte auch, wenn man mit der Deutschen Bahn fährt, dann kann jeder, der mal Bahn fahren möchte und das regelmäßig tut, die Missstände erkennen. Ne? Egal an den Bahnhöfen, an den Zügen, die da fahren, an der Pünktlichkeit, wie auch immer, Deutsche Bahn, sagt man als Schlagwort und die Leute wissen sofort, was man meint. Und ich finde halt, Schulen sind genauso heruntergewirtschaftet. Nur, dass es halt immer nur die merken, die im System drin sind. Ob es jetzt Eltern sind oder die Kinder, die Jugendlichen, Lehrerinnen, Lehrer nach außen hin, ist das immer schwer zu vermitteln, weil das gesellschaftliche Bild das nicht hergibt. Also da ist immer noch, ja, du hast so viel frei, was willst du denn? Geh erst mal richtig arbeiten. Also ganz bösartig gesagt, aber so der Film läuft ja bei vielen noch. Und dieses immer wieder erklären müssen, dass das nicht so ist und dass ich mich überarbeitet und belastet fühle und das zu Recht, das war halt eins. Ich habe halt mehr und mehr gesehen, dass Schule dringend reformbedürftig ist und dass eigentlich 20 Jahre, seit ich das mache, vieles auf Eis liegt, nicht angegangen wird. Und ich so die Idee habe, einfach die Haltung den Kultusministerien unterstelle, dass ein Problem, das nicht anerkannt wird, das kleingeredet wird, braucht ja auch keine Lösungen. Und wenn ich so mich durch durch die Presse lese, gibt es ja auch viele tolle Lösungen für die Probleme fürs System Schule. Aber solange die Ministerien da nicht reagieren und das nicht anerkennen, dass es ein Problem gibt, brauchen sie ja schließlich auch gar keine Lösung. Also wird da auch nichts angegangen.
Gab es denn so einen Punkt oder ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, oh nee, also ich glaube, mein Weg geht hier nicht weiter in Schule?
Also ich wollte halt diesen Burnout-Stempel nicht kriegen, habe aber gleichzeitig gemerkt, dass es immer anstrengender wird, dass ich eben das, was ich früher gemacht habe, um zu entspannen, so in die Berge gehen, meditieren, mir meine Wohlfühlinselchen schaffen, dass mir das nicht mehr reicht, dass mir das immer schlechter gelingt. Und kam mir dann vor wie so ein dieser berühmte Frosch im Kochtopf, den man ins kalte Wasser setzt, langsam hochdreht, der dann gar nicht kapiert, dass er irgendwann im kochenden Wasser sitzt und da eben verändert. Also ich habe für mich so das Bild, dass ich halt rechtzeitig aus diesem Wasser gesprungen bin. Tatsächlich dachte ich, wechsle jetzt einfach. Ich hatte ja mein Hintertürchen die ganze Zeit. Ich wollte wieder an eine berufliche Schule und habe mich dann da gemeldet und gesagt, hey Leute, ich stelle jetzt einen Versetzungsantrag. Ich möchte aus diesem Bereich Realschule wieder raus, zurück in den Bereich berufliche Schulen und würde gern da arbeiten. Und die hätten mich sehr gerne auch rübergenommen. Aber dann kam die Nachricht, dass der Bereich Realschule im Regierungspräsidium mich nicht gehen lässt. Begründet war es mit dem extremen Lehrermangel im Sekundarbereich. Und dann dachte ich, ja, ich habe nur 21 Jahre und wenn ich dann nicht frei bei mich bestimmen kann und da noch ausharren muss nach 21 Jahren und keinerlei Selbstbestimmung mehr habe über mein Einsatzort. Also dann dachte ich, nee, dann melde ich mich doch bei dir zum Coaching an. So. Und gleichzeitig hatte ich kurz davor schon ein Interview bei dir gehört mit dem Florian Winkelmann, der ja Schulfach Glück macht und hat mich dort auch angemeldet und habe Schulfach Glück gemacht und habe aber gemerkt, die Schule hat gar keine Ressourcen für so ein sinnvolles und wertvolles Schulfach, wo es wirklich um seelische Gesundheit geht. Also Schulfach Glück ist immer ein bisschen schwierig von der Formulierung her, eigentlich geht es ja um positive Psychologie und Resilienz und um, na, wie komme ich zu guten Entscheidungen, so alles Dinge, die ich von Herzen gerne auch unterrichtet hätte, aber in der momentanen Situation einfach extrem schwer. Also vielleicht hätte ich, wenn ich rausgegangen wäre aus der Verbeamtung und hätte dann eine freie Schule irgendwo gesucht, hätte ich vielleicht auch eine gefunden, wo ich das hätte machen können. Aber
um da noch ganz kurz Informationen hinterher zu liefern, da fragen sich vielleicht jetzt Hörerinnen und Hörer, da fällt ja ein Name, Florian Winkelmann, wer ist das? Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem FF, welche Folge das ist, aber guckt mal zurück in die Podcast-Folgen dieses Podcasts. Da gibt es eine Folge mit ihm, auch über das Schulfach Glück. Und Florian ist Multiplikator und Lehrcoach für die Befähigung, die Fakultas für das Schulfach Glück, das sich mittlerweile aus Baden-Württemberg auch über die Landesgrenzen in andere Länder verselbstständigt hat, würde ich sagen, wegen hoher Popularität und auch, weil es einen Nerv trifft, meiner Meinung nach, weil viele Lehrkräfte sich ja nach Sinnschöpfung im Lehrberuf sehnen und gerne sowas mit ihren Schülerinnen und Schülern auch schaffen würden, solche Räume. Florian arbeitet mit uns Hand in Hand und ist auch in unserem Programm präsent als Gastcoach. Wir haben auch noch einen weiteren Gastcoach mittlerweile, der Psychotherapeut ist Daniela. Das ist auch super spannend. Der ist auch mittlerweile regelmäßig mit an Bord, weil wir natürlich unser Angebot ausbauen in Hinsicht auf Gesunderhaltung, Resilienz für diejenigen, die sich für ein Weitergehen im Schulsystem entscheiden. Ne? Genau, so auch Florians Angebot. Und wir haben auch eine ganze Menge Kundinnen und Kunden, die diese Glücksausbildung anstreben. Die Erfahrungen, wenn man die dann hat, sind sehr heterogen, wie offen die Schulleitung dafür ist. Da kann ich genau bei dir anknüpfen.
Also muss dazu sagen, ich war an einer recht kleinen Schule und an einer großen wäre das bestimmt auch nochmal anders. Und Auslöser war tatsächlich, dass man mir das Hintertürchen genommen hat. Ne? Psychologisch eigentlich doof, wenn jemand sich mental so ein Exit lässt und das Ding dann zuzumauern, ist ja klar, dass der geht. Also da war auch nichts mehr groß dann zu machen.
Das höre ich ganz oft, wenn ich Kundinnen frage oder Kunden, sag mal, gab es irgendeinen Auslöser, dich bei uns zu melden? Dann ist es oft, ich hatte den Brief mit der Ablehnung von XY im Briefkasten und dann dachte ich, nee, jetzt ist es soweit. Teilzeit abgelehnt, Versetzung abgelehnt, was auch immer, abgelehnt. Genau, das ist echt schade.
Ja, und dann hast du eingangs ja gesagt, ich bin ja nicht nur Lehrerin, sondern auch Mensch und mir tut es dann in der Seele weh, wenn ich dann, aber es hat vielleicht auch speziell Baden-Württemberg, dadurch, dass ganz viele Kinder am Gymnasium sind, die früher an die Realschule gegangen wären, sitzen jetzt in der Realschule, hat auch viele Kinder, die früher wahrscheinlich nicht an der Realschule gewesen wären, also die zum Teil noch in der 5., 6., 7. Klasse große Probleme mit Lesen und Schreiben haben zum Beispiel. Das sind die Kinder einfach an der Anführungszeichen falschen Schulform, will den Kindern aber gar nicht die Schuld geben.
Ja, klar.
Weil das ist ja das Drumrum, ne? Und gleichzeitig bin ich aber auch diejenige, die da steht und zwei Möglichkeiten hat. Entweder ich fahre das Niveau so grotesk weit runter, dass alle mitkommen, die da drin sitzen, oder muss halt so differenzieren, dass ich eine ganz breite Schere habe und die Arbeit kann ich gar nicht bewältigen in Summe. Also was mich das an Arbeit kostet als Einzelkämpferin, so viele Arbeitsblätter auf so viele verschiedene Niveaus zu machen, die ich gebraucht hätte. Und diejenigen, die dann trotzdem nicht mitkommen, die sind ja... Den tue ich ja trotzdem keinen Gefallen, weil am Ende müssen die, und das sage ich jetzt, weil ich ja viele Jahre regelmäßig geprüft habe, die müssen ja trotzdem irgendwie durch diese Prüfung durchkommen. Was nützt mir das, wenn ich das Niveau runterfahre die ganze Zeit, das Kind da abhole, wo es steht, und am Ende kommt der große Schocker in 9 und 10 und dann heißt es, oh mein Gott, wie schwer ist das alles jetzt auf einmal? Oder eben, ich sitze dann da, muss diesen Druck machen, muss den Widerstand aushalten und die Abwehrhaltung der Kinder, die natürlich, also nicht alle Kinder, aber einige doch, die dann recht überfordert sind und dann in so ein Störmuster verfallen, was mich ja wieder unendlich Kraft und Energie kostet, ne? Dann mit den Kindern irgendwie, wenn ich Glück habe, auf Beziehungsebene das klären zu können. Im Alltag aber auch ganz schlecht möglich, wenn man einen vollen Lehrauftrag hat und in der Woche 100, 200 Kinder sieht, da hast du nicht zu jedem dann die individuelle Beziehung. Also letzten Endes muss man da emotional dann auch recht viel aushalten und ich hatte mir tatsächlich das Gefühl, der Leistungsdruck, der dann aus dem Elternhaus kommt, ist da noch massivst. Ne? Ja, als wenn ich auf der falschen Seite arbeiten würde. Ne? Also als wenn ich jetzt diejenige wäre, die dann zusätzlich zu den Sachen, die eh schon den Kindern momentan das Leben schwer machen, dann auch noch eine Art Bedrohung darstellen mit meinen ganzen Klassenarbeiten, Notenprüfungsangst, die ich dann aufbaue automatisch. Ne? Und jetzt habe ich mich einfach so dem Weg der psychischen Gesundheit verschrieben und gehe halt in die andere Richtung.
Das heißt, das lag für dich nicht auf der Hand, in die Pflege zu gehen, weil du da ja schon eine grundständige Ausbildung hast, sondern eigentlich war die berufliche Schule erstmal so der Plan B.
Ja.
Jetzt würde man ja sagen, ja Moment, du hast doch eine Ausbildung in der Tasche. Das ist ja leicht, dann sich als Lehrkraft umzuorientieren. Dann gehst du halt in deinen gelernten zweiten Beruf. Ne? Das war für dich jetzt erstmal nicht das, wo es dann der Plan C direkt hinführte.
Also hättest du mir das am Anfang vom Coaching gesagt, dass ich da, also dass ich in meinen ersten Beruf zurückgehe, hätte ich gesagt, das ist gar kein Fall. Ne? Also nee, Quatsch. Weil ich einfach die Vorstellung hatte, dass ich ja 20 Jahre dann nicht gearbeitet habe, um Gottes Willen, ich bin wie eine Berufsanfängerin, ne? Also ich habe keine Ahnung mehr, dass ich dann irgendwo in der Somatik arbeiten muss, ganz normal auf Station mich einlernen lassen muss, wie eine Anfängerin, gell? Und dann von Puten und Blasen keine Ahnung mehr habe. Letzten Endes ging es einen ganz, ganz anderen Weg. Ich war mit meinen Schülern auf einer Jobmesse, Bildungsmesse, klar, ich habe die organisiert, die Sachen. Ich bin dann also auch hin und habe mich dann an einem Stand ganz nett mit einer Frau unterhalten, die in der Psychiatrie im Suchtbereich arbeitet. Habe dann auch gesagt, hey, ich bin, ne, komme ja aus der Krankenpflege ursprünglich. Und aus dem Gespräch habe ich dann ganz viel mitgenommen und habe dann gedacht, boah, eigentlich das, was die macht, würde mich auch interessieren. Und dann war meine Ausbildung nur der Türöffner tatsächlich. Ich habe das dann wieder verworfen, mich auf ganz andere Sachen noch beworben, nachdem ich dann aus Schule raus war. Aber habe dann eine Stellenanzeige gesehen, eben von dem Arbeitgeber. Und die hat mich das so angesprochen, da habe ich gedacht, ach komm, die Stelle willst du. Letzten Endes habe ich die dann auch gekriegt. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich habe 1997 habe ich ein FSJ in der Psychiatrie gemacht. Mhm. Also jetzt haben wir 2025. Also meine Ausbildung war mein Türöffner. Ich habe da trotzdem ganz neue die Dinge gelernt, natürlich. Erstaunlich viel mitbracht, natürlich aus meiner bisherigen Berufserfahrung als Lehrerin und klar, ganz vieles verlernt man nie, aber eigentlich ist es was ganz Neues.
Du hast gerade gesagt, ja, da kann ich aber auch von dem profitieren, was ich als Lehrerin getan, gelernt habe. Inwiefern trägt denn deine Arbeitserfahrung als Pädagogin dazu bei, den Job zu tun, den du mittlerweile tust?
Ja, ich bin es ja gewohnt, in schwierigen Situationen dazustehen, die Ruhe zu bewahren, Dinge zu handeln, Konflikte zu handeln, Gespräche zu führen, Dinge zu organisieren, mich auszudrücken, auch schriftlich, ne, Dinge dann auch zu dokumentieren. Also das sind ganz viele Sachen, die da reinfließen. Also wir machen einfach viel Arbeit auf Gesprächsebene und dadurch, dass ich Klassenlehrerin war, dadurch, dass ich noch einen Erweiterungsstudiengang Beratung gemacht habe. Ich habe mein Abitur auf dem sozialpädagogischen Gymnasium gemacht. Also das sind so viele Sachen, die da reinspielen, mir jetzt einfach sehr leicht gemacht haben, mich da einzuarbeiten in diese schematherapeutischen Themen auf der Station. Also der Ansatz, mit dem wir da arbeiten, das Modell. Ja, und auch Dinge, die ich einfach für mich privat gemacht habe. Ne? Also ich mache mit den Leuten Entspannungstechniken, Fantasiereise und so. Das mache ich ja selber total gern. Mhm. Ja, da komme ich selber ja mega entspannt aus der Übung raus und habe Aromatherapie, wo ich total viel dazu lerne und solche Dinge. Genau, also zum Teil sind es Lehrersachen, die ich da gut oder brauchen kann. Ich war ja auch an der Schule immer die erste Hilfe-Frau, ja, die dann die Schulsanitäter AG gemacht hat und so. Ja, zum Teil sind es aber auch Sachen, die mich privat schon immer interessieren, weil die da super einfließen. Also es matcht einfach auf so vielen Ebenen gut. Ja.
Also ist es, wenn man den roten Faden jetzt nachverfolgen wollte, es ist auch durch deine sowohl fachliche Ausbildung, aber auch durch dein persönliches Wachstum und deine private Wachstumshistorie immer ein Gesundheitsweg gewesen. Und dann wurde es zu einem Weg der psychischen Gesundheit und der Gesunderhaltung. Okay, ja, weil es ist immer so spannend, nicht in Brüchen zu denken, sondern zu gucken, welche Themen transportieren sich eigentlich durch und wurden dann durch bestimmte unschöne Erlebnisse aber dann nochmal wichtiger und gewichtiger, um den Kompass zu justieren für eine Neuorientierung. Ne?
Also rückblickend macht das alles Sinn, ja.
Genau, es wird immer, man sagt ja immer, ne, wird nach, das Leben wird nach vorne gelebt und rückwärts verstanden. Und du hast gesagt, wenn du mir am Anfang des Coachings gesagt hättest, dass ich in diesen Bereich gehe, oh, hätte ich nicht geglaubt. Welche Erkenntnisse hast du denn im Coaching gewonnen, die für deinen Weg hilfreich waren?
Also erstmal, dass diese Gehirn Wäsche nicht stimmt. Also du bist als Lehrer nicht nur Lehrer und du kannst sehr wohl was. Ja, also das habe ich einfach nochmal hören müssen, weil vor 20 Jahren hat man das so deutlich gemacht. Ne? Du hast umsonst studiert, wenn du keine Eins vom Komma hast. Es gibt viel zu viele Lehrer, niemand braucht dich. Du musst dich immer extra anstrengen und das habe ich halt sehr verinnerlicht. Dieses Gutsein reicht nicht, du musst immer noch mal besser sein, noch dich noch mehr anstrengen. Das wird im schulischen Umfeld, ich glaube, das toxische Lehrerumfeld, das wird einfach nochmal befeuert, ja, das macht total krank, das ist nicht gesund, ja, also das kann man schon mal machen, aber eben nicht auf Dauer.
Wenn wir mal in deinen Arbeitsalltag reinschauen, wenn man von außen so auf die Pflegebranche guckt und auf den Lehrberuf, dann würde man ja vielleicht sagen, als jemand, der Pflege nicht von innen kennt, naja gut, also okay, im Lehrberuf kriselt's, aber wenn ein Beruf sicherlich noch tausendfach verschleißender ist, dann ist das doch die Pflege. Also das ist ja vom Regen in die Traufe, das ist ja noch viel anstrengender. Da muss man sicherlich differenzieren, wie immer. Was sind da aber deine Beobachtungen zu?
Genau, das hätte ich auch gedacht. Ich kann nur für mich sprechen. Ich spreche jetzt nicht für die Pflege oder für alle Kliniken und so weiter. Ich kann für mich so einfach sagen, es ist halt eine Lösung, die individuell passen muss. Gibt ja nie irgendwie die Blaupause, die dann für alle passt. Und so ist es halt auch für alle, die sich jetzt überlegen, in die Pflege zu gehen. Das ist so ein wahnsinnig vielfältiger Beruf. Und für mich ist jetzt einfach diese Station mit suchterkranken Menschen, die noch eine Zweidiagnose haben, wie die Persönlichkeitsstörung oder posttraumatische Belastungsstörung, Depression etc., die ist für mich nicht so anstrengend wie Schule. Hauptpunkt ist schlichtweg, dass ich fertig bin, wenn ich da rausgehe. Also ich habe diesen Overload nicht. Ich muss nicht noch tausend Dinge tun, wenn ich daheim zur Tür reinkomme und meinen Schreibtisch sehe. Ich habe einfach Feierabend. Und das ist, egal wo man arbeitet, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass man einfach diese Dinge nicht permanent vermischt, wie es als Lehrer oft der Fall ist. Dann habe ich geregelte Arbeitszeiten. Ich kriege Überstunden bezahlt und auch extra bezahlt, wenn ich einspringe oder am Feiertag arbeite. Und klingt auch wieder paradox, weil natürlich verdiene ich jetzt deutlich weniger als früher. Das könnte man ja sagen, hey, als Lehrerin hast du viel mehr verdient. Aber das geht manchmal nur um die Wahrnehmung. Ne? Mein Arbeitgeber nimmt wahr, wenn ich da was extra leiste. Und im Lehrerberuf ist es völlig egal, ob du 6 oder 16 Stunden am Tag arbeitest und welche Kollegen das, ne, mehr oder weniger machen. Also man wird immer gleich bezahlt. Mir tut es total gut, dass eine Arbeitszeit wieder erfasst wird. Vielleicht weiß ich nicht, ob das viele nachvollziehen können. Bei mir ist es tatsächlich so, ja, es ist da eine positive Fehlerkultur tatsächlich. Klar, das ist ein Arbeitsumfeld, wo man viel auf psychische Gesundheit achtet und nicht nur auf die von den Patienten, sondern auch auf die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, das habe ich auch sehr deutlich gespürt schon, dass das echt ein Thema ist, wo man nicht irgendwie sagt, hey, ich weiß da schon so viel zu tun, aber komm, mach doch das und das und das auch noch. Du weißt doch, sonst gibt es halt niemand anderen oder sowas. Einfach aus der Not raus dann immer noch mehr auf die Leute draufpackt, wie viele Schulleitungen, dass das einfach ganz anders gesehen wird. Und ich merke halt, ich bin viel entspannter, habe meine innere Ruhe wieder, habe wieder viel mehr Lebensqualität, obwohl natürlich auch die Arbeit in der Psychiatrie anstrengend ist. Und ich da wahnsinnig viel Neues lerne, aber unterm Strich geht es mir viel, viel besser.
War das Thema Abgrenzung für dich als Lehrkraft je ein relevantes? Also es gibt ja Lehrkräfte, die über sich selbst sagen, ja, wenn ich ehrlich zu mir bin, fällt mir schon schwer, Grenzen zu setzen und Dinge auch in der Schule zu lassen. Und ich frage mich, wenn man in der Pflege und gerade auch in der Psychiatrie arbeitet, da ist das Thema Abgrenzung ja auch für deine eigene Gesundheit ein sehr wichtiges. War das je etwas, womit du als Lehrerin gestruggelt hast und jetzt ist es anders oder ist dir das stets ganz gut gelungen?
Ja gut, als Lehrerin ist es allein schon deswegen schwierig, weil da der Arbeitsplatz zu Hause ist. Und dann auch noch E-Mails und Nachrichten kommen von Kolleginnen, Kollegen, Eltern etc. Ja, ich habe einfach auch wahnsinnig viel korrigiert als Deutschlehrerin. Das sind Sachen, dabei, ja, klar, geht ein Wochenende nach dem anderen drauf. Also da ist ganz schwer, eine Abgrenzung zu finden. Also selbst wenn ich ja nicht gearbeitet habe, habe ich im Kopf ja diese Liste weitergeführt und gesagt, eigentlich sollte ich jetzt, also so richtig entspannt war ich am Ende nicht mehr. Und das ist das, was ich meinte. Am Anfang ist mir das gelungen, die ersten Jahre besser zu trennen und dann zunehmend schlechter, obwohl ich ja eine wahnsinnige Routine hatte. Da bin ich hellhörig worden. Ne? Also das darf auf Dauer ja nicht so sein. Ja, in der Krankenpflege ist es so, dass man, bevor man geht, ja nochmal jemandem die ganzen Dinge übergibt und ich gebe es dann auch ab. Weiß, die arbeiten daran jetzt weiter. Ne? Ob das jetzt abgeschlossen ist oder nicht. Da gibt es Menschen, die kümmern sich jetzt und ich gehe jetzt heim. Ich habe jetzt Feierabend und ich komme entweder morgen wieder oder vielleicht auch schon eine Woche wieder. Aber das Ding läuft. Und das hat man als Lehrer ja nicht. Du bist Einzelkämpfer.
Du kennst ja jetzt diese Branche ganz gut. Ich weiß nicht, wie tief du jetzt wieder drin bist von innen. Jetzt hören ja sicherlich auch einige Personen zu, die sich auch mit vielleicht einer Berufsalternative im Bereich der Prävention oder Gesundheitsfürsorge oder Gesunderhaltung auseinandersetzen. Für dich war es die formale Ausbildung, die der Türöffner war. Aber wenn du so auf diese Branche schaust, wo siehst du potenzielle Wirkungsbereiche für eine wechselwillige Lehrkraft, die aber nicht diese grundständige Ausbildung hat? Beziehungsweise wo wäre vielleicht ein Schlüsselloch, wenn man gezielt sich weiterbildet in bestimmten Bereichen, wo man reinkäme in diesen Gesundheitsbereich?
Ganz schwierig zu beantworten. Mm. Ich kann es gar nicht sagen, weil ich die formalen Voraussetzungen nicht kenne. Insgesamt finde ich halt, das ist ein Beruf, da muss man sich auch sich erfüllen in dem, was man tut. Meine subjektive Einschätzung wäre jetzt tatsächlich, mach die Ausbildung, damit die Basics sitzen. Und hinterher kannst du dich auf so viele Sachen spezialisieren. Und ich glaube, wenn man sich da informiert und sich mal schlau macht, also kommt da mal drauf an, was hat man denn studiert. Ne? Also wenn jemand sowieso schon kommt mit Biologie, ja, oder man hat Kunst studiert, hat da nochmal was draufgesetzt und kann dann gleich therapeutisch einsteigen oder hat Sport studiert und macht was mit Bewegungstherapie. Oder also manchmal gibt es auch Schnittmengen, wo man sie nicht erwartet. Und ich glaube, das muss man ganz individuell klären, was dann Sinn macht. Auch die ganzen Beratungstätigkeiten, die vielleicht sonst eher in das Sozialarbeiter-Arbeitsfeld fallen, könnten vielleicht als Lehrer noch interessant sein. Als Suchtberatungsstellen habe ich mir auch überlegt, ob ich dahin könnte, wenn ich mir das Wissen aneigne. Weil beraten an und für sich kann man als Lehrer, behaupte ich jetzt mal. Also ne, man fängt ja nie von null an.
Das, ja, genau. Und diese Anknüpfungspunkte, die du gerade genannt hast, die sehe ich auch tatsächlich gelegentlich umgesetzt. Dass man dann doch mit einem Fach mit Weiterbildung anknüpfen kann, entweder im Bereich betriebliche Gesundheitsvorsorge oder auch im therapeutischen Bereich. Also Kunsttherapie ist durchaus auch beliebt als Weiterbildung. Und von daher sehe ich da die Anknüpfungspunkte definitiv, aber sehr, sehr individuell. Du hast mir geschrieben, letztes Jahr gegen Weihnachten, ach, Weihnachten ist für mich immer so eine negativ besetzte Zeit gewesen mit ganz viel Stress. Und dieses Jahr merke ich so, dass sich das so ein bisschen verändert.
Ja.
Genau. Inwiefern merkst du das, dass sich solche Peak-Phasen verändern?
Nee, Weihnachten finde ich, also wenn man viele Korrekturfächer hat, also einfach die Hülle. Weihnachten sollst du alles machen, das halt im Privaten irgendwie ein schönes weihnachtliches, stimmungsvolles Umfeld schaffen, du sollst für Weihnachten vorbereitet sein, die Geschenke haben, du sollst aber auch alles, was im ersten Halbjahr so hätte laufen sollen, muss dann auch fertig sein. Meistens hat man noch ein, zwei fette Erkältungen obendrauf, arbeitet sich krank dann durch, weil alles andere dann noch komplizierter wird, wenn man ein paar Tage ausfällt. Also für mich war das immer der Korrektur und Arbeitsmarathon pur. Und ich fand früher mal Weihnachten schön, weil es so besinnlich und ruhig war. Und ich habe einfach nichts Besinnliches und Ruhiges mehr, was ich mit Weihnachten verbinde. Und Die Hoffnung ist, dass dieses schöne, romantische, ruhige Weihnachten wieder zu mir zurückkommt irgendwann. Dauert vielleicht noch eine Weile. Also ich merke, ich bin da schon auch noch in einem Prozess drin, wo ich das eine oder andere einfach nochmal ganz neu erleben darf und muss. Und dieses Jahr ist tatsächlich so, dass ich, glaube, ein richtig ruhiges Weihnachten habe. Also zwar noch gar nicht arbeite ich an Weihnachten oder Silvester, wir haben das noch nicht abschließend besprochen, aber trotzdem, glaube ich, wird das eine recht entspannte Zeit. Ja, ich muss auch keinen Weihnachtsmarkt vorbereiten und die Lehrer wissen ja, was da alles auf einen zukommt, dann noch an Forderungen. Die einen müssen noch schnell mit dem Chor-Bazar, dies und das, und hast du nicht gesehen, dann kommen die Elternvertreter und wollen auch noch irgendwo eine Weihnachtsfeier haben, die Schüler sowieso. Und es ist, ja, muss man dann ganz schweren Herzens manchmal auch ein bisschen auf realistischen Boden bringen und sagen, nee, geht jetzt halt nicht. Und ich für mich jetzt, kann ich mal wieder in Ruhe auf den Weihnachtsmarkt gehen und dieses viele Müssen ist jetzt einfach nicht mehr da. Also jetzt kann ich wieder, jetzt muss ich nicht mehr. Das ist vielleicht auch was sich geändert hat.
Wir kommen so langsam zum Ende, liebe Daniela. Ich stelle gerne als Abschlussfrage in Retrospektive, wenn du deinen Weg beobachtest und auch Punkte, an denen du noch Lehrkraft warst und vielleicht noch nicht weißt, wie es weitergeht. Wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die wahrscheinlich an einem ähnlichen Punkt stehen. Lehrkraft zu sein, aber ernsthaft in Frage zu stellen, ob das weiterhin so gut ist, ne? Du bist jetzt einen konkreten Weg gegangen von vielen, vielen, die möglich sind. Wenn du retrospektiv auf diesen Weg schaust und vielleicht auf dich vor, wer weiß wie vielen Jahren, wann das vielleicht war, 5 Jahren, als da eben zwar Leidensdruck war, aber noch keine Perspektive. Was könntest du einer Lehrkraft für einen Rat mit an die Hand geben, die gerade an diesem Punkt ist, wo man eben noch keine Perspektive sieht?
Also es gibt ein Leben nach der Schule. Ich finde, ganz viele Dinge passieren halt nur in unserem Kopf. Das sind so viele Mauern und Barrieren und jeder Fall ist anders. Also bei mir war zum Beispiel eine Motivation auch, dass ich einfach jetzt schlichtweg Ende 40 bin und dachte, naja komm, mit 50 hast du es halt noch schwerer. Ja? Und manchmal hilft es nichts, die Sachen auf die lange Bank zu schieben. Also wenn der Leidensdruck da ist, dann hilft einfach nur die Flucht nach vorn. Bringt nichts abzuwarten, bis es so schlimm ist, dass man gesundheitlich den Preis dafür bezahlt hat, weil das ist es nicht wert. Und wenn es nicht so ist und man sagt, hey komm, ich finde auch mal meine Nische, meinen Kompromiss, ich wechsle nur die Schule oder sonst irgendwas, dann ist es doch auch schön. Also ganz offen an die Sache rangehen und irgendwo ergibt sich was. Diesen Riesendruck darf man ruhig mal rausnehmen. Also in der Regel haben Lehrer ja ein bisschen Ersparnisse. Also das ist ja auch nicht so, als würde man von heute auf morgen dann völlig mittellos in die Verarmungsfalle tappen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man bereit ist, ein bisschen finanziell zurückzuschrauben, das eine oder andere Abo vielleicht zu kündigen oder mal einmal irgendwas weniger zu machen, dann hat man ja auch schon wieder eine finanzielle Reserve. Meistens, sicher auch nicht alle, aber meistens, die einem da wieder mehr Seelenfrieden geben, wo man weiß, okay, ich habe dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr zeitlichen Spielraum, um was zu suchen und muss nicht die allererste Jobzusage nehmen. Und selbst wenn ich die nehme, ja, kann ich wieder kündigen. Also da tut sich eine ganz neue Freiheit auf und ich glaube, ganz vieles sind Hürden, die bei uns im Kopf stattfinden und in der Realität dann nachher sich nicht bewahrheiten.
Heute am Tag unserer Aufnahme ist der erste Schultag im Land Baden-Württemberg. Wie fühlt sich das für dich an, dass du davon eigentlich nur sekundär als Mutter betroffen bist?
Ja, ich freue mich jetzt auf meine fantastische Tochter, die so in einer Dreiviertelstunde wahrscheinlich heimkommt und mir berichten wird. Ich bin das zweite Mal nicht mehr dabei und das macht mich schon ein bisschen sentimental, weil ich das als positiv in Erinnerung habe. Das war so Vorfreude und neuer Anfang und Aufbruch immer. Das war eine der positiven Seiten der Schule, finde ich, immer so dieses Starten gemeinsam, vielleicht auch mit einer ganz neuen Klasse. Und ja, ich freue mich für alle, die jetzt heute diesen Schwung ins neue Schuljahr gestartet sind. Genau, ich für mich selber weiß, das hat eine ganz kurze Halbwertszeit. Spätestens an Weihnachten war es bei mir dann durch. Aber das ist ja nur meine Geschichte, nicht die von anderen.
Ich danke dir ganz herzlich, liebe Daniela, dass du uns diese Einblicke gewährt hast. Und ich habe gehört, heute hast du dir zur Feier des Tages freigenommen, um mit deiner Tochter was Schönes zu erleben, wenn die Schule wieder losgeht. Von daher hast du noch einen schönen Tag vor dir. Und ich wünsche dir, dass du natürlich weiterhin in deinem Beruf wächst, dich veränderst, so wie du dir das wünschst, dich weiterentwickelst. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Vielen herzlichen Dank.
Ganz, ganz liebe Grüße und lieben Dank. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss.